Willkommen bei der neuen Folge des Podcasts der Zeitschrift Gute Arbeit. Mein Name ist Beate Eberhardt und ich bin die verantwortliche Redakteurin der Gute Arbeit. Heute geht es um das Thema Gleichstellung der Geschlechter, Benachteiligungen über alle Branchen hinweg, nicht nur beim Entgelt, sind leider immer noch verbreitet. Frauen sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch nicht gleichgestellt, vor allem nicht bei der Arbeitszeit und beim Entgelt. Diese Lohnlücke mündet in eine Rentenlücke bei den Frauen. Sie liegt in der Europäischen Union sogar bei rund 30% im Vergleich zu den Männern. Der Handlungsauftrag ist also enorm, nicht nur betrieblich. Die Politik ist mit Konsequenz gefordert. Mehr Fortschritt wagen. Ich freue mich, heute eine Expertin des DGB begrüßen zu können. Anja Voisthoff leitet die Abteilung Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Berlin, also beim DGB-Bundesvorstand. Herzlich willkommen, Anja, nach Berlin. Wir beide pflegen natürlich das gewerkschaftliche Du.
Sehr gerne, Beate, und ich danke ganz herzlich für die Einladung.
Dann geht's gleich los, liebe Anja. Gleiche Löhne für gleichwertige Arbeit, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist schon seit 1957 zentraler Bestandteil der EU-Sozialpolitik. Hierzulande ist Diskriminierung qua Geschlecht untersagt. Und seit 1949 steht schon im Grundgesetz, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. In der Praxis sind wir davon noch entfernt. Wo siehst du die Hauptursachen?
Tja, eine der wichtigsten Ursachen für die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern ist die Arbeitszeitlücke. Frauen arbeiten oft in Teilzeit, nicht selten sogar im Minijob und haben häufiger Auszeiten im Erwerbsverlauf als Männer. Die arbeiten ja in der Regel Vollzeit und sind ohne Erwerbsunterbrechung unterwegs in ihrem Lebenslauf. Das führt dazu, dass Frauen seltener von Weiterbildung profitieren und auch seltener aufsteigen. Und Grund für diesen sogenannten Gender Time Gap ist die unterschiedliche Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern. Frauen leisten nämlich täglich rund 90% mehr Sorgearbeit als Männer, indem sie Kinder betreuen, sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern und den Haushalt stemmen, also schlicht kochen, waschen und putzen. Und diese sogenannte Sorgelücke, der Gender Care Gap, ist quasi das Gegenstück zur Arbeitszeitlücke. Und an diesen beiden Punkten hängt viel. Daher brauchen wir aus unserer Sicht ganz dringend eine Arbeitszeitdebatte, die nicht nur die Erwerbsarbeit im Blick hat, sondern eben auch die Sorgeverantwortung für Erwerbstätige, also für Männer und Frauen, mitdenkt. Von starren Denken in Vollzeit und Teilzeit müssen wir uns ganz dringend verabschieden. Beschäftigte müssen nämlich in ihrem Lebensverlauf die Arbeitszeiten immer wieder anpassen können, damit Arbeitszeitreduzierungen und Auszeiten keine Sackgasse sind. Und aus unserer Sicht ist das Modell einer kurzen Vollzeit, zum Beispiel eine 32-Stunden-Woche für beide Geschlechter, gut, um Erwerbs- und Sorgearbeit gleichermaßen zu ermöglichen.
Ja, eine neue Auswertung zeigt ja, die das Gender-Datenportal des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts ermöglicht hat, Frauen liegen branchenübergreifend beim Einkommen zurück. Also ist eine wesentliche Ursache dann wohl, wenn ich das richtig verstehe, die Arbeitszeit. Und wie sieht es um die Aufstiegschancen, die Weiterbildung und allgemein um die berufliche Förderung aus? Weil Frauen bleiben ja eher oft an dieser berühmt-berüchtigten gläsernen Decke hängen. Es geht irgendwie nicht vorwärts, gerade wenn sie Kinder haben. Brauchen wir da zum Beispiel neue Maßnahmen wie ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft?
Ja, du hast recht, Aufstieg und Arbeitszeiten sind eng miteinander verknüpft. Wer im Unternehmen weiterkommen will und Führungspositionen erreichen will, muss heutzutage fast überall in Vollzeit präsent sein, von Überstunden ganz zu schweigen. Eine hohe Präsenz gilt den meisten nach wie vor als Nachweis für großes Engagement. Sogenanntes Führen in Teilzeit kommt an vielen Stellen über den Status eines Modellprojektes nicht hinaus. Aber auch, und das hast du gerade erwähnt, bei den Weiterbildungen hapert es. Wer nämlich weniger präsent ist, wird weniger wahrgenommen und seltener für Fortbildungen vorgesehen. Die sind ohnehin meist nicht so konzipiert, dass Teilzeitbeschäftigte problemlos an ihnen teilnehmen können. Und gerade in diesem Zusammenhang drohen im Rahmen der Digitalisierung und überhaupt der Transformation Frauen abgehängt zu werden, weil sie eben vornehmlich in Teilzeit unterwegs sind. Und das Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, das ist ein ganz interessanter Vorschlag. In der Tat könnte es in vielen Bereichen Wirkung entfalten. Aktuell haben wir ja eine ganze Reihe von einzelnen Gesetzen mit unterschiedlicher Zielsetzung und verschiedenen Geltungsbereichen. Alle kennen das Teilzeit- und Befristungsgesetz, schon weniger Menschen kennen das Brückenteilzeitgesetz und das Entgelttransparenzgesetz hat auch eine beschränkte Zielsetzung. Daher ist das gut, dass die Debatte um ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt, denn der Deutsche Juristinnenbund hat da nach 20 Jahren einen aktualisierten Entwurf vorgelegt, der wirklich sehr viele gute Ansätze enthält. Nach dieser Idee setzt der Staat dann nur einen Handlungsrahmen und bietet unterstützende Maßnahmen und die Betriebe müssen eigenverantwortlich ihre Gleichstellungspraxis entwickeln. Zum Beispiel in Handlungsfeldern wie Personalentwicklung, Entgeltgleichheit, Arbeitszeit und Gesundheitsschutz. Sie würden dann zu Bestandsaufnahmen und Analysen von Gleichstellungsdefiziten verpflichtet und müssten entsprechende Maßnahmen ergreifen, um Abhilfe zu schaffen. Deswegen ist das Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft eine wirklich richtig gute Idee, für die wir schon lange werben und die wir auch in Richtung Bundestagswahlkampf sicher deutlich präsenter nochmal aufgreifen wollen.
Ich finde das super interessant mit dem Vorstoß des Juristinnenbundes. Brauchen die privaten Unternehmen dann auch so eine Art Frauenbeauftragte, um das durchzusetzen oder zu entwickeln nach dem Vorbild des öffentlichen Dienstes?
Das wäre sicher eine Möglichkeit, das auch in der Privatwirtschaft umzusetzen. Aber das Interessante an diesem Vorschlag ist ja, dass die Unternehmen verpflichtet werden, sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen, in bestimmten Handlungsfeldern aktiv zu werden und Analysen zu machen. Und wie sie das dann am Schluss in ihrem eigenen Unternehmen organisieren, bleibt ihnen überlassen. Sie müssen dann aber quasi am Schluss liefern und sagen, wir haben das und das mit dem und dem Ergebnis getan. Das ist deswegen gedacht, damit Unternehmen nicht überfordert und nicht unterfordert werden. Also große Unternehmen könnten dann sicher Frauenbeauftragte einrichten. Kleinere werden das vielleicht mit anderen Einheiten machen. Und da, wo Betriebsräte mitbestimmen, funktioniert sicher noch mal anders.
Ja, gut, danke dir. Jetzt haben wir über die Entgeltlücke gesprochen. Arbeitszeit ist ein großes Thema, aber selbst bei gleicher oder einigermaßen gleichwertiger Arbeit und Qualifikation gibt es Lohnlücken in verschiedenen Branchen und Berufen zwischen 3% und 8%. Die sollten eigentlich mit dem Entgelttransparenzgesetz aufgedeckt und Lohndiskriminierung abgestellt werden. 2019 wurde dieses Entgelttransparenzgesetz mit mäßigem Erfolg oder fragwürdigen Ergebnissen schon mal evaluiert. Die zweite Evaluation dieses Gesetzes liegt jetzt bereits vor. Was hat der DGB sich dazu für Gedanken gemacht? Was denkt ihr über die Qualität des Gesetzes?
Ja, wir haben festgestellt, das Gesetz wirkt nicht. Aber das kann auch niemanden wundern, der sich ernsthaft mit den einzelnen Regelungen dieses Gesetzes auseinandergesetzt hat. Das Gesetz adressiert die betriebliche Ebene, ohne konkrete Vorgaben für Entgeltgleichheit zu machen. Und die zweite Evaluation des Entgelttransparenzes hat deswegen auch eindrucksvoll bestätigt, wovor wir schon gewarnt haben, als das Gesetz 2017 eingeführt wurde. Es ist und bleibt wirkungslos. Noch dazu ist es heute, das hat die Evaluation auch ergeben, weniger Vakante als vor 8 Jahren, nicht nur bei Arbeitgebern, sondern auch bei den Beschäftigten, für die Entgeltgleichheit eigentlich ein wichtiges Thema ist. Das Herzstück des Gesetzes ist ein individueller Auskunftsanspruch gegenüber Arbeitgebern, der es den Beschäftigten ermöglichen soll, ihr eigenes Entgelt mit dem der Kolleginnen zu vergleichen. Doch die Voraussetzungen sind hoch und das Ergebnis bleibt mager, selbst wenn eine Entgeltdifferenz festgestellt wird, bleibt Betroffenen nur der Klageweg. Davor schrecken natürlich die meisten zurück, deswegen gibt es relativ wenig Klagen in dem Bereich. Und deswegen setzen sich im Übrigen auch Gewerkschaften schon lange für ein Verbandsklagerecht ein, und dafür, dass Unternehmen selbst zur Durchführung von zertifizierten Prüfverfahren verpflichtet werden, um Entgeltungleichheit festzustellen. Weil es so viele Defizite hat, dieses Gesetz, oder ebenso wirkungslos ist, sind wir total froh, dass jetzt die Entgelttransparenzrichtlinie neuen Schwung in diese Debatte bringt. Wir haben uns als Gewerkschaften sehr für diese Richtlinie stark gemacht, weil mit der Umsetzung in nationales Recht auch in Deutschland dann endlich Unternehmen verpflichtet werden, ihre Entgeltpraxis zu prüfen und bei festgestellter Diskriminierung dann auch Abhilfe zu schaffen. Und auch wenn die Richtlinie also nicht das von uns geforderte Verbandsklagerecht vorsieht und wir uns sicherlich noch einiges besser vorstellen könnten, kommen wir bei nationaler Umsetzung mit dieser Richtlinie ein ganzes Stück weiter, was die Durchsetzung von Entgeltgleichheit auf betrieblicher Ebene betrifft.
Ja, das ist super, dass es da einen Ansatzpunkt gibt. Ich glaube, das werdet ihr bestimmt auch noch mal für die Leserinnen und Leser der guten Arbeit konkretisieren. Was diese Richtlinie bringt, das gehen wir bestimmt in den nächsten Monaten an. Jetzt haben wir schon gehört, das Entgelttransparenzgesetz verdient auf jeden Fall Konkretisierung und eine Bearbeitung durch die Politik. Ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft wäre ein super wichtiger Top-Punkt, um mit den Unternehmen da einfach weiterzukommen, damit sie ihre eigene Entgeltpraxis sich unter die Lupe nehmen. Was wären für dich noch weitere 3 bis 5 Punkte, wichtige Maßnahmen für euch beim DGB, um Gleichstellung praktisch voranzubringen? Und hast du vielleicht Tipps auf Lager für die Interessenvertretungen, was die tun könnten und sollten?
Ja, also bei dieser Frage muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen den großen Linien und dem, was politisch aktuell auf der Agenda steht. Politisch treiben wir gerade die Vaterschaftsfreistellung voran. Da geht es ja um eine 10-tägige bezahlte Partnerschaftsfreistellung nach der Geburt eines Kindes, die selbstverständlich auch für Co-Mütter gelten soll. Und dass diese sogenannte Familienstartzeit jetzt im Herbst endlich kommen soll, ist im Wesentlichen unserer Initiative zu verdanken und dem Druck, den wir gemacht haben. Aber genauso stark wie dafür setzen wir uns ein für eine Entgeltersatzleistung für pflegende Erwerbstätige. Die ist auch im Koalition verankert und wird dringend vom unabhängigen Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf empfohlen. Da müssen wir noch ordentlich Druck machen, weil da natürlich auch finanzielle Mittel gefordert sind, bei denen im Moment der Finanzminister ja nicht sehr freigebig ist. Und wenn man längerfristig guckt, dann ist es sicher das Ziel, dass wir als Gewerkschafterinnen noch viel stärker die Debatte um die Gewinnung von Fachkräften mitbestimmen. Am Internationalen Frauentag haben wir in diesem Jahr unter dem Motto "Wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten" 13 Forderungen veröffentlicht. Und die sind wirklich auf sehr große Resonanz getroffen. Und an dem Thema müssen wir dranbleiben, damit auch Frauen durch verbesserte Arbeitsbedingungen von der Nachfrage der Arbeitgeber profitieren. Ja, und was die Interessenvertretung betrifft, da werben wir derzeit intensiv für den DGB-Gesetzentwurf für eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, die wir ja politisch einfordern. Der enthält sehr wichtige Bausteine, um auf betrieblicher Ebene die Themen der Zukunft besser vorantreiben zu können. Und das sind neben Digitalisierung und Transformation eben auch Gleichstellung und Entgeltgleichheit. Aber ich kann nicht schließen, ohne nochmal zu erwähnen, dass der Wandel der Arbeitswelt ja wirklich die Gelegenheit bietet, gleiche Verwirklichungschancen für Frauen und Männer zu eröffnen, die ja mit dem zweiten Gleichstellungsbericht schon eingefordert worden sind. Geschlechtergerecht wird die Zukunft erst, wenn Zeit, Geld und Macht fair verteilt sind. Das ist unser Ziel. Und Frauen haben, ja, das muss man immer wieder sagen, einen Anspruch darauf, von den tiefgreifenden Veränderungen im Rahmen der Transformation zu profitieren. Und ich bin wirklich sehr froh, dass der DGB dafür in Sachen Digitalisierung, Klimapolitik und Globalisierung zahlreiche Forderungen aufgestellt hat auf dem letzten Bundeskongress mit seinem Beschluss "Wandel ist weiblich".
Das ist super gewesen. Das sind ganz tolle Einblicke in eure Arbeit, sehr interessante Punkte, die für Fortschritt und für einen Wandel in der Arbeitswelt stehen, um einfach mehr Gleichberechtigung der Geschlechter voranzubringen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das informative und angenehme Gespräch mit dir, Anja. Schön, dass du dabei warst. Wer neugierig ist und mehr erfahren möchte, kann die Zeitschrift Gute Arbeit zur Hand nehmen, und zwar das Oktoberheft. Darin bietet Gute Arbeit 4 starke Fachbeiträge zum Thema Frauen und Gleichstellung. Es gibt Daten und Fakten zum Thema Arbeitszeitlücke und dem Lohngefälle. Außerdem lesen ausführlichen Hintergrund zur aktuellen Rechtslage und dem Entgelttransparenzgesetz, das leider mehr schlecht als recht funktioniert. Aber es gibt Hinweise, wie die Betriebsräte das Gesetz nutzen können. Das Titelthema bietet aber auch ein ermutigendes Beispiel für gute betriebliche Praxis. Ein sehr weiblicher Betriebsrat hat höhere Entgelte für Frauen durchgesetzt. Und die neue, schon angesprochene EU-Entgelttransparenzrichtlinie wird im Heft kurz vorgestellt. Wir werden die bestimmt noch ausführlicher demnächst aufgreifen. Deutlich wird am Titelthema, was auch Anja Voisthoff vom DGB heute angesprochen hat, es geht nicht ohne den Gesetzgeber und Reformanstrengungen. Die Politik ist gefordert, bessere rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu gestalten. Wir sind gespannt und machen weiter. Bis zum nächsten Podcast. Eure Beate Eberhardt.